Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts.
Vor 2 Jahren durfte ich in Folge 167 des Weltverbesserer-Podcasts gemeinsam mit Baum e.V., dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, diskutieren, wie Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele strategisch angehen. Denn Nachhaltigkeit ist eine Notwendigkeit. Doch wie gelingt es, sie ganz konkret in den Unternehmensalltag zu verankern? Genau hier setzt das Projekt SDG Scouts an. In einem mehrmonatigen Qualifizierungsprogramm werden Auszubildende, Trainees oder aber auch Mitarbeitende zu NachhaltigkeitsbotschafterInnen ausgebildet. Mit dem Ziel, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen direkt im Betrieb zu verankern. Über 300 Menschen haben sich bereits auf diesen Weg gemacht, mit frischen Ideen, Tatkraft und sichtbarem Erfolg. Heute spreche ich mit Carina Frochtmann und Lina Weigel und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des Programms. Wir sprechen über die Wirkung, Motivation und darüber, wie aus Mitarbeitern echte ZukunftsgestalterInnen werden. Hallo, herzlich willkommen. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, die SDG Scouts ins Leben zu rufen?
Moin. Ja, also es ist tatsächlich so, dass das ein Förderprojekt war 2022. Das war eigentlich nur für 30 kleine und mittelständische Unternehmen gedacht. Das ist aber dann ein bisschen gewachsen. Also wie man an den Zahlen hört, es ist doch ein bisschen mehr geworden. Und das war von der DBU und vom Umweltbundesamt gefördert. Und entwickelt hat das quasi unser stellvertretender Vorsitz Dieter Brübach, der ist quasi der Erfinder der SDG Scouts, der diesen Projektantrag stellt man ja, ne? Wenn man Fördermittel haben möchte, dann hat er dann quasi dieses Konzept entwickelt. Und ich habe mich damals vor 3 Jahren auf diese Stelle beworben. Das wurde dann ausgeschrieben, das Projektmanagement. Und ich fand das super cool, weil ich mit meiner derzeitigen Stelle da auch nur so mittelzufrieden war, weil ich das Thema SDGs halt dann doch ein bisschen umfassender, cooler fand im Bereich Nachhaltigkeit. Und dann habe ich mich darauf beworben, weil ich dachte, das ist ja toll.
Was ist denn eurer Ansicht nach das Problem, wofür ihr mit den SDG Scouts die Lösung bietet?
Ich glaube, in den Unternehmen steckt super viel ungenutztes Potenzial. Also in jeder Person steckt ja mehr als eine Stellenbeschreibung. Und wir müssen halt schauen, wie wir eine wirtschaftliche Situation schaffen, die nicht auf Kosten anderer und über die planetaren Grenzen hinweg funktioniert. Also wir müssen das alles mitdenken. Und ich glaube, dass gerade in den jüngeren Mitarbeitenden eines Unternehmens super viel drinsteckt, was so ungenutztes Potenzial in die Richtung geht. Weil ich glaube, da steckt unheimlich viel Transformationspotenzial drin. Also da, wo ja, Menschen dann halt ihre Werte einbringen können. Da geht es halt einfach nochmal tiefer und da stecken Chancen drin, die oft ungenutzt bleiben. Das merken wir auch immer in den Workshops, dass die, wenn man den jungen Leuten Raum gibt, dass da einfach ganz, ganz tolle Sachen entstehen können, wenn man sie lässt. Und die dann eben diese Nachhaltigkeit mit reinbringen, die ein Stück weit dazu beitragen können, dass wir eben nachhaltiger wirtschaften, lernen und das letztendlich auch praktizieren können.
Ich würde total gerne noch hinzufügen, dass es im Grunde genommen natürlich dieses ungenutzte Potenzial der Nachwuchskräfte sind, die das, ja, dieses Weiterbildungsprogramm so unheimlich, ja, dynamisch werden lässt, dass es aber auch für die Unternehmen eben auch ein ganz niederschwelliges Angebot ist, erstmal ins Thema Nachhaltigkeit reinzukommen. Dadurch, dass es nicht irgendwie Mitarbeitende sind, die in hohen Managementpositionen sind, sondern erstmal Nachwuchskräfte, die loslaufen und ein Praxisprojekt umsetzen. Das heißt, es ist einerseits niederschwellig und andererseits sehr praxisorientiert. Und wenn wir Nachhaltigkeit wirklich als Querschnittsaufgabe wahrnehmen, dann müssen wir uns ja auch eigentlich eingestehen, dass es nicht reicht, nur eine kleine Nachhaltigkeitsabteilung oder nur einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Beauftragte oder vielleicht noch nicht mal, sondern jemanden zu haben, der QM macht und der das ein bisschen mitmacht oder eben noch niemanden haben in dem Bereich, sondern dann bedarf es ja eigentlich im Grunde genommen jeden und jede in einem Unternehmen, die so nachhaltig Nachhaltigkeit so mitdenkt in allem, was getan wird und mit all der Expertise in dem eigenen Geschäftsbereich. Und das Projekt SDG Scouts gibt da eine gute Vorlage, wie man überhaupt einsteigen kann, ne? Wie man einsteigen kann, viele und eben am Anfang junge Leute mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und zu motivieren. Und ich glaube, das ist auch cool zu sehen, dass manche sind total motiviert, wenn sie hinkommen von jungen Leuten und manche noch nicht so und sind erstmal zurückhaltend. Und zu sehen, quasi was dann passiert innerhalb von diesen Workshop-Tagen, ist ganz häufig unheimlich inspirierend.
Vielleicht kommen wir in die Praxis rein, wenn ihr uns mal beschreibt, wie das Programm so abläuft, weil ich kann mir das noch nicht so richtig hundertprozentig greifbar, sage ich mal, vorstellen.
Das kann ich total gerne kurz beschreiben. Also im Grunde genommen ist es so, dass sich ein Unternehmen, das Interesse hat, anmeldet mit mindestens 2 Nachwuchskräften. Dabei ist eine der häufigsten Rückfragen, was sind Nachwuchskräfte? Das haben wir nicht so super klar definiert. Nicht, weil uns ganz egal ist, sondern weil wir das gerne wollen, dass die Unternehmen da eine gewisse Flexibilität haben. Wichtig ist uns, dass die Leute eben noch relativ frisch im Unternehmen sind und so quasi so eine frische Perspektive auf das Unternehmen haben. Im Allgemeinen sind die Nachwuchskräfte manche unter 18, die meisten über 18 bis 30. Das ist aber ganz flexibel. Da gibt es keinen klaren Cut-off. Nachwuchskräfte dann aus einem Unternehmen mindestens 2, weil es wichtig ist, dass die im Team zusammenarbeiten. Manchmal sind es aber auch 8, 5 oder 18. Wir haben manchmal auch Inhouse-Schulungen. Normalerweise ist es aber so, dass die dann als kleines Team zu den Workshops gehen und da dort auch auf andere Nachwuchskräfte aus anderen Unternehmen stoßen, was ein total toller Benefit ist. Im ersten Workshop geht es dann im Grunde um die Basics rund um Nachhaltigkeit. Also um die Frage, was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Was sind die großen Herausforderungen und Probleme unserer Welt? Und was hat das mit mir ganz persönlich zu tun? Und mit meinem vielleicht auch VerbraucherInnenverhalten? Und dann im zweiten Workshop gibt es dann eine gewisse Transferleistung schon. Teil des ersten Workshops ist es auch, natürlich die Sustainable Development Goals, die SDGs vorzustellen. Für alle, die nicht genau wissen, was darunter zu verstehen ist, das sind ja die UN-Nachhaltigkeitsziele, die 2015 von der UN und 193 Mitgliedstaaten verabschiedet wurden, als globale gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Ziele, alles zusammengedacht für die Entwicklung im Grunde genommen unserer globalen Gemeinschaft, sind da in jedem Fall total holistisch gedacht, weil nämlich sowohl soziale Aspekte mitgedacht werden, als auch wirtschaftliche Entwicklungsaspekte, als auch ökologische. Daher heißen wir eben auch SDG Scouts oder das Weiterbildungsprojekt, weil mit diesem ganzheitlichen Perspektive auf Nachhaltigkeit agieren wir eben als natürlich Endpunkt von oder als Endvision von Wandel, aber eben in unserem Projekt sowohl als einen Start in Nachhaltigkeitsthemen als auch dann eine analytische Perspektive. Das erkläre ich ganz kurz später. Das heißt, im zweiten Workshop geht es dann darum, wie kann man eigentlich die Sustainable Development Goals auf Unternehmen beziehen? Was haben die eigentlich mit den einzelnen Unternehmen zu tun? Und wir erklären auch oder wir gehen auch ins Thema rein, was sind eigentlich authentische Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen? Wir erklären auch kurz hier, was ist eigentlich Berichterstattung? Wo kommt das eigentlich her? Also im Grunde genommen so die Basis von dem, worum sich nachhaltiges Wirtschaften im Moment dreht. Mit diesem Wissen aus den ersten beiden Workshops gehen die Azubis und Nachwuchskräfte dann zurück ins Unternehmen und da hakt sich dann diese analytische Perspektive mit den SDGs ein und zwar gehen die nämlich zurück ins Unternehmen und haben die Aufgabe, mit jedem einzelnen Sustainable Development Goal einmal aufs eigene Unternehmen zu schauen. Was hat das mit meinem Unternehmen zu tun? Was haben wir da schon in dem Bereich und was haben wir da noch nicht und was haben wir gleich ganz spontan für coole Verbesserungspotenziale und Projektideen. Mit diesem kleinen SDG-Scout, ja, Betriebserkundung, den Ergebnissen kommen die dann zum dritten Workshop zurück. Das ist meistens 2, 3 Monate später, stellen die Hauptergebnisse vor und bringen eben eine Menge häufig toller Praxis-Projektideen mit. Und im dritten Workshop gibt es dann im Grunde genommen ein Impuls zu Projektmanagement. Was heißt das eigentlich? Was muss man eigentlich zuerst machen, um hinterher irgendwo rauszukommen? Wir besprechen alle zusammen die einzelnen Projektideen, die mitgebracht haben, hinsichtlich Machbarkeit, hinsichtlich Impact, vielleicht auch in so ein bisschen strategische Perspektive. Wer ist im Unternehmen wie eingestellt? Welches Projekt hat am ehesten das Potenzial, Menschen zu inspirieren und mitzunehmen und geht am wahrscheinlichsten, ja, positiv und gut im Grunde genommen auch durch die Projektpräsentation. Das ist ungefähr einen Monat später. Es wird sich dann im dritten Workshop im Grunde genommen konzentriert auf ein Projekt und das wird dann geplant. Und dann gibt es ungefähr einen Monat später, 6 Wochen später, eine Projektpräsentation, wo die Planung detailliert vorgestellt wird vor uns und ganz wichtig vor der Geschäftsführung, vor dem Leadership-Team, vor denjenigen, die im Grunde genommen im Unternehmen sagen, jupp, machen wir. Oder ich habe 1, 2, 3, 4 Rückfragen, das müsst ihr noch nachbessern. Das heißt, es geht auch da nicht um irgendeine Zertifizierungsshow, sondern um ganz, ganz konkreten Wandel und um ganz konkret dieses Projekt anzuschieben beziehungsweise nachzubessern. Das ist im Grunde genommen der Endpunkt von der intensiven Betreuung von unserer Seite und gleichzeitig hoffentlich der Startpunkt von der Umsetzung dieses Praxisprojekts, um eine Verstetigung zu unterstützen weiterhin von dieser projektbasierten Arbeit, da es ja diesen Ideenspeicher gibt, wo ganz zu ganz vielen SDGs Projektideen sind, supporten wir trotzdem noch, weil wir jedes Quartal einmal ein Austauschtreffen mit allen zertifizierten SDG-Scouts machen und da sowohl über alle Erfolgsstories als auch über Probleme total gerne mit denen reden.
Mhm. Das finde ich übrigens super wichtig, weil ich kenne das selber von meinen Besuchen auf Seminaren und Fortbildungen, Weiterbildungen. Das ist erstmal total toll. Man hat viele super tolle Ideen, die man mit in den Alltag nehmen will. Und dann kommt man in den Alltag zurück und spätestens nach 3 Wochen ist man vom Alltag geschluckt. Und die ganzen neuen tollen Ideen, die man so hatte, die dümpeln ganz hinten im Hinterkopf rum. Aber so richtig in Umsetzung kommt man leider selten. Und deswegen finde ich das toll, dass ihr die jungen Leute dann noch weiterhin betreut und auch deren Fragen weiterhin beantwortet.
So ist es ja auch ausgerichtet, dass die halt eben etwas mitnehmen und damit weiterarbeiten. Weil man kann immer viel lernen, viel Wissen sich drauf schaffen, aber einen wirklichen Mehrwert hat man eigentlich erst dann, wenn man das gelernt halt umsetzen kann und in seinen eigenen Kontext betrachten kann. Und das schafft unser Programm eigentlich. Das hat so eine ganzheitliche Betrachtung und eben halt auch in hinsichtlich der Umsetzung am Ende.
Toll, das ist klasse. Ich denke mir auch, dass die Unternehmen, die ihre jungen Leute zu euch schicken und als Scouts ausbilden lassen, ja auch offen sind für sowas. Weil ansonsten kann ich mir auch vorstellen, junge Leute sind offen für Neues, aber alte Menschen oder Menschen, die in den Unternehmen in den höheren Positionen sitzen, die fahren ja häufig doch in festgefahrenen Bahnen und wollen vielleicht gar nicht, dass sich was verändert im Unternehmen. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass die Scouts da vor einige Hürden gestellt werden, oder?
Absolut, ja. Das thematisieren wir auch im dritten Workshop. Da geht es so ein bisschen darum, dass die halt in ihrer Projektplanung solche Hürden auch schon mal identifizieren. Also welche Herausforderungen müssen wir uns eigentlich einstellen, wenn wir uns jetzt hier mit beschäftigen? Und im Prinzip sprechen wir auch durch, wie verkaufe ich meine Idee eigentlich auch dann am Ende gut vor der Geschäftsführung? Welche Mehrwerte über das eigentliche nachhaltige Ziel hinaus kann ich dazu packen? Welchen Mehrwert hat das Projekt auch noch für den Betrieb, ne, spare ich vielleicht noch irgendwelche Kosten ein. Vielleicht hat das noch Impact auf kulturellen Wandel oder sowas. Das wird ja auch alles relevanter und langfristig gesehen müssen Unternehmen sich verändern. Ob sie es jetzt früher tun oder später, also je früher, umso besser sind sie halt aufgestellt hinsichtlich auch der Fachkräftesicherung und so weiter. Es sind ja viele Mehrwerte, die dann halt einfach sozusagen ja, damit reinspielen. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass die Nachwuchskräfte das verstehen und das dann halt eben auch so selbstbewusst präsentieren können. Das ist auch ein großes, großes Learning eigentlich, mit dem die Scouts dann am Ende rausgehen.
Mhm. Toll. Wie viel muss denn ein Unternehmen in die Hand nehmen? Wie viel kostet das, die Scouts bei euch ausbilden zu lassen?
Also pro Nase kostet es mit allen 3 Workshops, mit der Präsentation, mit der Betreuung 750 €. Allerdings wollen wir ja mindestens drei beziehungsweise zwei sind halt verpflichtend quasi, weil sonst hat man keine Teamarbeit. Aber unsere Zielzahl ist halt drei, deswegen sagen wir pro Unternehmen 2.250 Euro netto. Und wir brauchen für eine Gruppe quasi drei Unternehmen, damit sich das kostendeckend für uns lohnt. Wir sind natürlich eine NGO, ne? Wir machen da jetzt keinen großen Profit, aber das muss sich ja einfach kostendeckend irgendwie, gerade weil die Förderung ja auch ausläuft oder ausgelaufen ist, müssen wir ja gucken, dass das gut weiterlaufen kann. Es wird aber auch so gut angenommen. Und wenn man jetzt mehr SDG-Scouts ausbilden lassen möchte, dann kostet das zuzüglich dann auch nochmal 750 Euro. Also wenn ich jetzt vier SDG-Scouts ausbilden lassen würde, dann wären das 3.000 Euro. Genau, und wenn man jetzt aber sagt, ich möchte in-house eine Schulung machen und irgendwie 20 Leute, weil ich irgendwie alle Azubis da mal hinschicken möchte, dann gibt es so eine Preisstaffel. Das ist auf unserer Webseite, das würde ich jetzt, weiß ich jetzt auch gar nicht auswendig.
Alles gut, das kann man ja auf der Website, die du ja gerne mal kurz nennen darfst, nachschauen.
Das ist ganz einfach, SDG, also sdg-scouts.de.
Mhm, super. Ich denke, das ist gar nicht so viel Geld, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was ihr dafür alles bietet. Insofern finde ich den Preis absolut fair. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen, dass es einen unglaublichen Mehrwert für das Unternehmen bietet. Vielleicht kannst du das nochmal aufzählen. Du hast das eben so in Nebensätzen gesagt. Was denkst du, was für einen Mehrwert hat ein Unternehmen davon? Und gibt es da eigentlich auch schon gesetzliche Vorgaben?
Ja, es gibt die Standardberufsbildposition. Das ist ein ganz fürchterliches Wort. Ich finde das überhaupt nicht schön. Aber es ist halt verpflichtend für die Ausbildung. Also alle Ausbildungen in Deutschland müssen halt seit einigen Jahren die neuen Standardberufsbildpositionen beachten. Da gibt es jetzt nämlich den Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz, heißt das, glaube ich. Und das heißt, jede Ausbildung muss eigentlich das mit thematisieren. Umgesetzt ist es natürlich noch nicht überall, weil das ja nicht von heute auf morgen geht, aber mit der Teilnahme an unserem Programm kann man das eben tun, ne? Also da kann man dann auch gerade, wenn man da noch nicht so tief drin steckt, einfach mal anfangen mit dem Thema. Und außerdem ist es natürlich eine super gute Basis, wenn man noch nicht in die Berichterstattung reingegangen ist, dass man sich da mit den SDG-Scouts eine gute Basis schafft. Also man hat einfach schon mal eine gute Grundlage mit der Betrachtung jedes einzelnen SDGs. Was leisten wir schon? Wo ist Potenzial? Wo ist noch Luft nach oben? Was machen wir auch schon? Ne? Alles, was irgendwie so wichtig ist für eine Berichterstattung, da kann man eigentlich schon sehr viel rausziehen. Das Thema Nachhaltigkeit ist damit ja auch auf mehrere Köpfe verteilt. Also man hat zu dem, was man als Unternehmen quasi beschließt, top-down, eben auch das Bottom-up-Prinzip, also dass man halt aus dem Unternehmen heraus die Nachwuchskräfte nimmt und die dann halt eben von innen heraus das Thema vorantreiben. Weil Wandel schaffen wir eigentlich nur, wenn beides ineinander greift. Wenn die Geschäftsführung sagt, wir gehen diesen Weg, reicht es ja oft nicht aus, sondern man muss halt eben auch das ganzheitlich denken und die Mitarbeitenden müssen da eben auch geschult und sensibilisiert sein.
Darf ich einmal kurz einhaken? Ich denke, was ich einmal gerne sagen wollen würde, ist, dass wir das nicht missverständlich ausdrücken. Das ist im Grunde genommen jetzt keine Weiterbildung als CSA-Managerin und reicht quasi als inhaltliche Basis nicht aus, um größere und mittelständische Unternehmen in irgendeiner Weise durch eine Berichtspflicht zu führen. Aber es hat durchaus miteinander zu tun. Wir haben schon verschiedene Unternehmen gehabt, die eben das als einerseits als ersten Schritt genommen haben, überhaupt mal in einer gesamtheitlichen Perspektive auf Nachhaltigkeit zu schauen, so als ersten Schritt, daraus eine erste Grobform von einer Nachhaltigkeitsstrategie zu machen, um überhaupt klar zu bekommen, okay, in welche Richtung laufen wir. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es gibt auch größere Unternehmen, die das total gerne machen, weil es eben auch für die Nachhaltigkeitsabteilung oder die Nachhaltigkeitsmanagerin total wichtig ist, weitere Leute im Betrieb zu haben, als Sparing-Partner, als Resonanz. Aber es steht auch total im Vordergrund, dass diese jungen Leute in ihrer Biografie natürlich in diese Richtung laufen. Aber ich will nur ganz, ganz deutlich sagen, keiner soll die SDG-Scouts buchen und hinterher das Gefühl haben, die Auszubildenden machen hinter die Berichterstattung nach CSRD. So, das ist nicht so.
Verstehe. Ja, hast du vollkommen recht, dass du das nochmal gesagt hast. Finde ich toll. Was für ein Feedback bekommt ihr denn aus den Unternehmen, wo jetzt schon SDG-Scouts ausgebildet wurden und vielleicht jetzt schon etabliert im Unternehmen sind?
Gutes. Also wir sind immer selber erstaunt, wie positiv es ist. Also tatsächlich auch gerade, wenn Leute dabei sind, die am Anfang vielleicht auch. Also wir haben auch oft Leute dabei, das hat man ja immer, die so mittelbegeistert sind, die jetzt vielleicht auch keinen Bock haben, die da hingeschickt wurden. Und da ist die Lernkurve aber immer ganz hoch. Ich glaube, wir nehmen die Leute, wie sie sind und bewerten sie nicht. Ich glaube, das macht es dann auch ein Stück weit aus, dass die sich dann gesehen fühlen und auch Bock haben, dann am Ende was Cooles sich zu überlegen. Und von daher, also unser Feedback ist total positiv, sowohl von den Nachwuchskräften als auch von den Ansprechpersonen aus den Unternehmen. Also die melden sich auch teilweise dann nochmal an, ne? Also dass sie die nächsten Jahrgänge dann weiterschulen, das hatten wir auch schon ganz oft. Und die Projekte, die da am Ende rauskommen, das interessiert uns natürlich auch immer, die sind auch ganz, ganz toll. Da hatten wir schon richtig, richtig schöne Sachen. Zum Beispiel Fibrockhaus hat jetzt zuletzt vorgestellt, dass die auf einem Gebäude, wo sie noch keine PV-Anlagen hatten, das jetzt als Projektidee reingereicht haben, dass sie das halt eben machen wollen.
Super.
Auch es gab so einen Blutspendetag, den die organisiert haben. Ich glaube, Edding hatte so ein Jobticket eingeführt, beziehungsweise das Deutschlandticket, dass halt alle Mitarbeitenden das bekommen. Was halt typisch ist, ist, dass die halt immer was Kommunikatives machen, weil es halt relativ niedrigschwellig ist und gut umsetzbar als Azubi, dass sie da zum Beispiel so einen Nachhaltigkeitstag für alle Mitarbeitenden organisieren oder das halt immer mit den nachfolgenden Azubis machen oder vielleicht irgendwie einen Podcast aufnehmen zu den SDGs, dass man die SDGs auch einfach wieder mehr kommuniziert. Sowas, genau.
Schön. Hört sich ja richtig gut an.
Ja.
Ja, ich habe gerade noch ein ganz gutes Beispiel, ist mir eingefallen bei den Schwartauer Werken. Das ist jetzt gar nicht so ein riesen Projekt geworden, aber ich fand es total anschaulich, weil zwei kaufmännische Azubis haben sich ziemlich tief in die Abläufe im Werk dafür interessiert und das wurde insgesamt von allen sehr positiv bewertet. Die haben sich angeschaut, wo sie Food Waste reduzieren können und tatsächlich in den Abläufen im Werk eine Stelle gefunden, wo immer wieder Gläser umgefallen sind. Die machen ja Marmelade und diese umgefallenen Gläser, dadurch, dass die auch danach in so einem Schritt noch in so einen Pasteur gehen und dann quasi fest werden und eigentlich ist die Marmelade ja top, aber es ist auch klar, dass wenn man die später wieder hinstellt und die sind getrocknet, dann wird es nie wieder so eine perfekte Marmelade, sodass im Grunde genommen da immer so ein Anteil von ultra wenig immer noch, aber weggeschmissen wurden, nachdem sie sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, was kann man sonst damit machen, haben sie realisiert, okay, oder wir versuchen darüber nachzudenken, wie das noch wieder reduziert werden kann. Und das hat auch geklappt und die haben hinterher an dem Werk, an den Einstellungen Sachen geändert und die haben dann ganz intensiv mit dem Personal im Werk zusammengearbeitet und haben sich auch überlegt, können sie noch vielleicht eine GoPro in den Pasteur reinschicken, ob da nochmal was passiert. Und was ich damit sagen will, ist, diese beiden haben sich eben tief mit Dingen beschäftigt, die eigentlich auch außerhalb ihres Alltäglichen ist. Und dadurch ist eine große MitarbeiterInnenbindung für dieses Unternehmen entstanden. Das passiert sowieso ganz wunderbar, weil die sich ja mit allen Bereichen beschäftigen müssen, durch die Auseinandersetzung mit den einzelnen SDGs, dass sie auf einmal merken, boah, was machen wir eigentlich schon? Mhm. Selbst wenn es ein Unternehmen ist, was nicht extrem ökologisch unterwegs ist, dadurch, dass die SDGs ja so breit aufgestellt sind, kommen die eigentlich immer relativ begeistert zurück und sagen, Mensch, und hier machen wir was und da gibt es schon Gesundheitsbenefits, das wusste ich gar nicht. Und dadurch entsteht eigentlich eine relativ positive Interaktion mit dem Unternehmen. Das heißt, das ist ja für das Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel und Nachwuchsschwierigkeiten auch extrem wichtig.
Auf jeden Fall. Das ist total wichtig. Wo ich auch mal ganz kurz noch mal eine persönliche Frage an dich, Carina, stellen möchte. Denn du hast mir am Anfang erzählt, ja, du bist zu den SDG-Scouts gekommen vor 3 Jahren. Du hast dich auf die Stelle beworben, weil du auch in deinem alten Unternehmen nicht ganz so glücklich warst. Wie wichtig ist eigentlich, dass man in seinem Job oder mit der Aufgabe, die man so jeden Tag erfüllen soll, glücklich ist und dass man sich da auch vielleicht so einer sinnhaften Aufgabe gegenüber sieht?
Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Also ich habe halt vorher im öffentlichen Dienst gearbeitet und ich habe halt sehr, sehr viele Projekte erarbeitet, die dann in der Schublade gelandet sind. Nicht nur, also ich hatte auch richtig coole Sachen dabei, aber ich habe halt auch so ein Themenfokus auf Kreislaufwirtschaft gehabt und ich wollte den halt gerne aufbrechen, um das ganze Thema breiter zu betrachten. Ich wollte halt auch in die Praxis gehen und mit Menschen was arbeiten. Ich war mehr so Auftraggeber. Und ich, für mich ist meine Arbeit sehr wichtig, dass ich halt jeden Tag das Gefühl habe, jeder Handschlag oder jeder Handgriff ist was wert. Also, dass ich halt auch wirklich nicht für die Luft arbeite, sondern dass ich halt selber Selbstwirksamkeitserfahrungen mache in meinem Arbeitsalltag. Und das ist bei den Workshops natürlich, da kriege ich direkt das Feedback, da sehe ich die Leute, da sehe ich auch, was das bringt, was da im Kopf passiert bei den Leuten, worüber diskutiert wird. So, und das ist halt wirklich, das gibt mir einfach sehr, sehr viel Sinn und sehr, sehr viel Antrieb für meine Arbeit und das macht mir einfach sehr viel Spaß.
Toll, das merkt man auch. Also das merkt man euch beiden an, dass ihr da voll hinter dem Projekt steht. Das ist sehr schön zu sehen oder zu hören. Wenn ich auf eure Homepage gucke, dann finde ich dort auch einen Reiter Train the Trainer. Was hat sich dahinter versteckt? Oder was versteckt sich dahinter?
Im Prinzip machen wir das jetzt ja gerade seit 3 Jahren und wir haben ja auch schon eine ganze Menge durchgeführt. Da wir aber bundesweit unterwegs sind und wir natürlich überall hinreisen müssen, weil wir diese Workshops ja in Präsenz machen, haben wir uns überlegt, wäre es doch irgendwie sinnvoll, auch andere TrainerInnen auszubilden, die wie wir halt eben SDG-Scouts ausbilden. Und genau, das ist jetzt gerade in Arbeit. Also ab Herbst soll über unsere Baumakademie der Online-Kurs gelauncht werden. Da wird dann halt quasi alles vermittelt, was man dazu braucht, um halt die Workshops selber durchzuführen in seinem eigenen Unternehmen oder als Coachin oder Coach. Und dazu gibt es dann aber noch so eine halbtägige Veranstaltung, Q&A und was es sonst noch so für Themen gibt, die man halt im direkten Gespräch nochmal anbringen kann. Erfahrungsberichte oder sowas. Genau, und das wird jetzt erarbeitet. Also da haben wir jetzt auch schon so eine Pilotgruppe im Frühling gestartet, die ich dann mit 2 halben Tagen Webinar bespaßt habe. Da haben wir schon ein paar Trainer quasi ausgebildet, die jetzt schon loslegen können in ihren eigenen Unternehmen. Und ja, das kommt ganz gut an tatsächlich. Also das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich habe gar nicht so viel Werbung gemacht für die erste Runde. Und dann kam doch sehr viel Rücklauf und deswegen habe ich eine kleine Startergruppe direkt bilden können und ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Also ab Herbst und wenn man halt Interesse hat, da informiert zu bleiben, kann man auf der Webseite sich auch gerne bei uns direkt per Mail melden, dann nehmen wir die Person dann eben auf in unseren Verteiler auf und dann gibt's die ganzen Infos dann irgendwann ab Sommer, wenn wir absehen können, dass der Launch-Termin dann steht und wir dann quasi starten können mit dem Train the Trainer-Programm.
Super. Die allermeisten wissen vielleicht auch gar nicht ganz genau, was Baum ist. Da noch ein paar Worte dazu. Baum ist ein Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften. Wir haben in Deutschland über 800 Mitglieder und agieren im Grunde genommen branchenübergreifend und nachhaltigkeitsthemenübergreifend. Und wir haben eigentlich jede Woche zum allergrößten Teil online und zum allergrößten Teil kostenlose Infoveranstaltungen zu ganz, ganz vielen Themen rund um nachhaltiges Wirtschaften, also Biodiversität, Mobilität. Wir haben eine Initiative, die heißt Wirtschaft pro Klima, also für alle Unternehmen und alle Menschen in Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind wir eine total gute Anlaufstelle, um sich zu vernetzen, um sich aufzuschlauen. Und weil wir natürlich mit unseren Mitgliedern, aber auch mit eben ganz vielen anderen Unternehmen, die ja transformationswillig sind oder auf jeden Fall in die Richtung gehen, im Austausch sind, haben wir natürlich auch verschiedenste Projekte. Und daher quasi ist auch das SDG-Scout-Projekt entstanden, weil wir gesehen haben, wir brauchen irgendwie ein Format, wo wir ein gutes Angebot an kleine Unternehmen haben, eine niederschwellige Variante und angedockt eben an eine Perspektive junge Menschen. So. Wir haben eine Baum-Webseite, die aber im Sommer auch neu gemacht wird. Deswegen ist der Andockpunkt wahrscheinlich am ehesten die Baum-Plattform. Ich glaube, die heißt app.baumev.de. Da kann man sich kostenfrei anmelden und hat da sehr leicht Zugriff auf alle Infoveranstaltungen, oder die allermeisten sind nämlich, hat nichts mit der Mitgliedschaft zu tun, ob man da teilnehmen kann oder nicht. Und da gibt es eben auch neben den Events einen Slot, quasi einen Reiter Akademie. Da sind im Moment einige Weiterbildungsformate, Webinare drin. Das wird in den nächsten Monaten immer mehr werden. Da arbeiten wir mit auch anderen Bildungsinstituten zusammen und wir kuratieren, also Baum kuratiert die Inhalte. Und auch wird es da den ein oder anderen quasi eigenen Weiterbildungsprogramm im digitalen Stil geben, unter anderem eben Train the Trainer für die SDG Scouts. Also nur als Einordnung.
Klasse.
Das ist also ein optimaler Punkt, um da mal reinzugucken, kostenfrei, wenn man wissen will, was Baum macht.
Super. Ich hoffe, ihr helft mir ein bisschen, dass ich da alle Informationen zusammenkriege, aber ich packe diese ganzen Infos mit in die Folgennotizen. Also jeder, der sich jetzt da sehr dafür interessiert, guckt bitte auch gerne nochmal da rein und findet da sofort die Verlinkung zu euch und auch zu der App.
Ich will noch mal ergänzen, dass es nicht missverständlich ist. Das SDG Scouts Programm richtet sich nicht nur an kleine Unternehmen, sondern halt an alle. Also wir haben das im Rahmen der Förderung gehabt, dass die kostenlosen Plätze halt an die kleinen und mittelständischen gingen, klar. Aber es haben auch schon viel, viel größere mitgemacht. Also keine Ahnung, zum Beispiel BioNTech oder so oder Werder Bremen, Edding, Fibrockhaus, Schwartauer Wecke. Weiß jetzt gerade gar nicht, wo da die Schwelle war zu den KMUs, aber die sind quasi auch mit dabei gewesen und ist auch halt total branchenoffen. Wir haben Unternehmen aus der Baubranche dabei gehabt, aus dem Dienstleistungsbereich, so Veranstaltungsmanagement. Wir hatten produzierendes Gewerbe dabei. Wir haben, keine Ahnung, ja, ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Unternehmen dabei. Da gibt es keinen Fokus. Wir hatten auch schon kommunale Unternehmen und Kommunen dabei. Es funktioniert auch. Das ist halt, glaube ich, auch nochmal so ein Merkmal von uns, dass wir da ziemlich viel abdecken können.
Super, ja, das hört sich für mich auf jeden Fall so an. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ihr Auszubildende und Trainees und vor allem halt junge Leute ansprecht mit dem Programm, aber ihr schult auch ganz normal in Anführungsstrichen Mitarbeitende, richtig?
Ja, genau. Also wir hatten mehrere Anfragen so, dass wir, ob wir denn nicht auch Mitarbeitende allgemein irgendwie auch ausbilden lassen können. Und das haben wir dann gemacht. Das haben wir dann am Prinzip eigentlich nur angepasst, indem wir die Ansprache ein bisschen verändert haben. Aber es gibt halt mit den SDG Scouts Business für alle Mitarbeitenden auch die Möglichkeit, zu den gleichen Konditionen auch, der gleiche Ablauf, an dem Programm teilzunehmen. Das ist halt auch ganz super, weil man da vielleicht auch überlegen kann als Unternehmen, hey, vielleicht nehme ich auch Leute aus Führungsbereichen zusammen mit jungen Leuten, die ich da hinschicke, damit die gemeinsam an etwas arbeiten. So, das bringt dann auch nochmal einen Mehrwert mit, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Cool. Könnt ihr benennen, was aktuell für euch als SDG-Scouts eure größten Herausforderungen sind?
Die größten Herausforderungen. Also für mich ist jede Gruppe immer ein bisschen anders. Wenn man vor einer Gruppe steht, weiß man nie, was man kriegt. Also man hat immer unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Sichtweisen dabei. Und da gemeinsam in den Prozess zu gehen, ist total spannend, aber auch natürlich jedes Mal wieder eine Herausforderung. Was ich als Herausforderung auch sehe, sind gerade die harten Nüsse zu knacken, die sich vorher vielleicht gar nicht für das Thema interessiert haben. Aber das finde ich eigentlich am coolsten, muss ich sagen. Also gerade da die Lernkurve zu gestalten und da mitzugehen, das finde ich eigentlich immer richtig, richtig cool, weil die sich vorher schon interessiert haben, das ist dann quasi auch ein Selbstläufer. Und was dann aber mit denen passiert, die vorher mit einer anderen Haltung an das Thema rangegangen ist, ist für mich immer wieder eigentlich das Spannendste und natürlich eine große Herausforderung, die aber sehr viel Spaß macht. Eine Herausforderung wird auf jeden Fall auch immer bleiben, diese bundesweite Organisation. Das ist eine organisatorische Herausforderung, vor der wir laufend stehen, dass wir halt dadurch, dass wir bundesweit unterwegs sind, halt die Unternehmen zusammenbringen müssen und die Fahrtwege sind halt manchmal ein bisschen länger. So, und da müssen halt eben auch Termine gefunden werden, Räumlichkeiten gefunden werden. Das ist natürlich manchmal ein bisschen kompliziert, so. Das ist aber einfach in der Architektur des Programms ist es einfach so. Und dafür bringt es halt auch ganz viele Mehrwerte mit. Deswegen setzen wir auch gerne auf diese Inhouse-Schulung, weil es dadurch natürlich ein bisschen einfacher wird. Und dann kommt man einfach in das Unternehmen. Da kann man dann auch gerne sagen, ja, wir möchten gerne den Fokus auf Nachhaltigkeit in der Beschaffung oder sowas legen. Und dann kann man da ein bisschen gezielter gucken. So, das ist dann nochmal so ein Vorteil, wenn man so eine Inhouse-Geschichte macht.
Ja. Und was ist eure Vision? Worauf arbeitet ihr hin? Was ist euer großes Ziel?
Ich weiß nicht genau, ob es jetzt, ist ein bisschen destruktiv, wenn ich das als Vision verpacke, aber gleichzeitig ist das ein ganz dolle Teil von meiner Motivation. Und zwar, ich habe vor ein paar Monaten von Hannah Ritchie Hoffnung für Verzweifelte gelesen. Und gleich in der Einleitung haut sie ein paar Daten raus von einer globalen Umfrage, die mich relativ doll schockiert haben. Und seitdem habe ich das Gefühl, wow, es ist so wichtig, was wir machen. Und zwar ging es darum, dass 2/3 der jungen Menschen zwischen 15 und 30 das Gefühl haben, es ist eine beängstigende Zukunft. Und die Hälfte glauben, die Welt ist dem Untergang geweiht. Und diese Perspektive, die hat mir nochmal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir gerade Nachwuchskräfte schulen. Denn aus einem schlimmen Angstgefühl heraus entsteht eben nicht eine konstruktive, lösungsorientierte, kraftvolle Bewegung, sondern eher Rückzug und Abkehr von dem Thema. Und da bilde ich mir ein, dass das auch stärker geworden ist und dass man das teilweise auch vielleicht sehen kann bei Wahlergebnissen, wo bei der jungen Generation noch anders als vor 10 Jahren eben auch populistische Parteien und rechtsextreme Parteien gewählt werden. Da denke ich, dass das auch eine Art Auseinandersetzung mit diesem Thema ist, und zwar eben eine ganz destruktive, und zwar eine abkehrende und eine wegwendende. Und da habe ich das Gefühl, dagegen zu arbeiten, also durchaus zu kombinieren, eine Perspektive auf Nachhaltigkeit als auch eine demokratiefördernde Dimension, die auch auf jeden Fall Teil unseres Programms sein kann. Das ist für mich persönlich total wichtig. Wir sind aber nun mal natürlich ein Nachhaltigkeitsunternehmensverband. Das heißt, es geht nicht ausschließlich oder vielleicht sogar noch nicht mal im Mittelpunkt um die Selbstwirksamkeitserfahrung der Nachwuchskräfte, sondern natürlich um die Förderung von der Nachhaltigkeitsperformance im Unternehmen. Und diese beiden Sachen zusammenzudenken und zusammenzubringen, das kann dieses Projekt unheimlich oder dieses Weiterbildungsprogramm unheimlich gut. Und das ist, glaube ich, auch die Vision, ne? Diese demokratiefeindliche Dimension, die da ist in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite gibt es auch politische Rückentwicklungen auf EU-Ebene hinsichtlich Berichterstattung zum Beispiel. Und da irgendwie eine Brücke zu schlagen, das ist für mich die Vision, die wir haben und das, was wir alltäglich tun.
Das hast du ja mal schön gesagt.
Ja, ich habe nämlich eine auch ganz konkrete Vision, kurz und knapp. Ich will eigentlich meinen Job abschaffen.
Da wollte ich eben auch schon nachfragen, als ihr das Train the Trainer Projekt vorgestellt habt. Ihr schafft euch ja irgendwie ab.
Ja, aber das bedeutet halt eben, also wir skalieren das ganze Projekt ja eigentlich nur. Es bleibt ja trotzdem in unserer Hand quasi, die Qualitäten aufrechtzuerhalten, das Train-the-Trainer-Format halt eben ja quasi zu kommunizieren so. Und wir merken halt auch, dass das gar nicht bewältigbar ist, ne? Also dass man die Nachfrage, die kommt, die können wir nicht alleine stemmen. So, klar kann man sagen, man kann auch mehr Leute einstellen, aber ich finde es eigentlich schlauer, wenn man sagt, hey, wir haben hier ein super cooles Programm, macht es doch so bei euch im Unternehmen. Das ist ja irgendwie ein bisschen, ich sag mal, nachhaltiger, als noch mehr Leute durchs Bundesgebiet zu schicken, wenn man doch Leute vor Ort hat, die vielleicht selber geschult werden können. Mein Ziel ist eigentlich wirklich, dass irgendwann wir an einen Punkt kommen, wo das Thema Nachhaltigkeit halt und die Transformation quasi nicht abgeschlossen, aber dass wir halt da vielleicht so das Rad in Bewegung bringen und das Rad dann irgendwann von alleine läuft, so, und dass es vielleicht gar nicht mehr nötig ist, dass wir halt eben anfangen, wirklich ganzheitlich zu denken, gesellschaftlich, und dass man dafür einfach nicht mehr an irgendwelchen Bildungsprogrammen teilnehmen muss. Das ist eigentlich mein Ziel.
Cool. Nun habt ihr ja schon ganz viel von praktischen Beispielen erzählt, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die nächste Frage nochmal stellen sollte. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen Erinnerung an ihr Projekt oder eine besonders verrückte Erinnerung, die sie so im Herzen tragen. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwelche Geschichten mit uns teilen möchtet oder ob ihr das jetzt eh schon im Laufe des Gesprächs getan habt.
Also ich kann noch mal so ein bisschen von einer Geschichte erzählen im letzten halben Jahr. Also ich hatte da so eine Gruppe, da waren auch sehr viele so, ja, ich sag mal so Mechatroniker-Jungs dabei, die waren so mittelmotiviert. Die haben auch so, ich mache am Anfang immer so eine Abfrage mit dem Daumen, wie sehr interessiert euch das Thema eigentlich? Daumen hoch, super. Daumen runter, so, ja, eigentlich eher nicht so. Und die Jungs haben, die drei Jungs, die da von einem Unternehmen geschickt wurden, haben so nach unten gezeigt. Ich so, finde ich super, dass ihr so ehrlich seid. Und da war halt die Lernkurve auch wieder mega gut, weil die ja halt mit ihrem Projekt, was sie dann umgesetzt haben, nämlich die haben sich eine Fahrradladestation für E-Bikes ausgedacht mit PV-Anlage auf dem Dach. Und die konnten das halt selber bauen. Also die hatten da einfach Bock drauf. Und das zeigt halt so auch einfach, dass wenn man die Leute irgendwie den Raum gibt und den richtigen Rahmen und irgendwie auch sie so nimmt, wie sie sind und da ihre Stärken einsetzen können, dass das halt auch quasi ein Selbstläufer ist. Auch für die, die dann halt am Anfang sagen, nee, aber ist im Nachhaltigkeit, habe ich gar nichts am Hut. So ganz typisch. Und am Ende dann aber total positiv rausgehen. Der Geschäftsführer hat sogar ein kleines Interview dann hinterher mit uns für Social Media gemacht und gesagt, dass er das super cool findet. Die haben sogar überlegt, ob das jetzt wirklich gemacht wird, weiß ich jetzt nicht. Das wäre jetzt interessant für unsere Austauschtreffen, das auf mehrere Standorte dann zu übertragen, ne? Dass das dann so ein dauerhaftes Azubi-Projekt ist, dass die Mechatroniker das dann, oder MechatronikerInnen das dann an allen Standorten machen. So. Und das ist eigentlich für mich, das war so eine schöne Geschichte, die ist mir so richtig im Kopf geblieben. Das hat richtig Spaß gemacht mit der Gruppe.
Cool.
Das war richtig cool, ja.
Schön. Toll. Ja, das war eine schöne Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen.
Gerne.
Was können wir denn tun als Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir jetzt total begeistert sind von den SDG-Scouts, von euren Ideen und eurer Vision oder euren Visionen, um euch zu helfen und euch zu unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, erstmal natürlich, wenn man sich für die Teilnahme an dem Programm interessiert, kann man mit mir auch direkt ins Gespräch gehen. Dazu gibt es auch direkt einen Link, wenn man auf unsere Webseite geht. Da kann man sich dann bei mir einen Termin buchen, halbe Stunde, dann quatschen wir ein bisschen, so wenn es da Interesse gibt, daran teilzunehmen. Man kann sich auch direkt anmelden, das geht natürlich auch. Grundsätzlich Baum unterstützen kann man immer, wenn man sich auf unserer digitalen Plattform registriert und sich da mal umschaut. Das ist super, super für uns. Das ist super, einfach da mal reinzuschauen. Man kann auch über eine Mitgliedschaft mal nachdenken. Man profitiert dann natürlich auch vom Baumnetzwerk. Und genau, also app.baumev.de ist der Link. Und da kann man sich kostenfrei auch als Nichtmitglied registrieren und einfach mal reinschauen.
Super. Sehr schön, hervorragend. In meinen Augen seid ihr Weltverbesserer. Ich denke, das ist vielleicht auch klar dadurch, dass ihr hier in diesem Podcast auftaucht. Und deswegen möchte ich euch von mir aus diesen Titel gerne geben. Deswegen meine Frage, was müsste denn aus eurer Sicht passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird, wenn ihr euch drei Dinge wünschen dürftet? Was würdet ihr euch wünschen?
Ich wünsche mir mehr Empathie. Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen nicht mehr so schnell in Schubladen stecken, dass wir sie nehmen, wie sie sind. Und da ansetzen, wo es halt nicht, wie Lina eben schon beschrieben hat, ins Destruktive geht, sondern dass wir halt, ich wünsche mir halt, dass es einfach ein bisschen mehr konstruktive Positivität gibt irgendwie auf der Welt.
So. Das ist ein schöner Wunsch.
Ja.
Ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit für die Welt. Und zwar in der Ruhe, die da ist. Also nicht Aufmerksamkeit in der Welt, dem Nachrichtenfeed oder bei den Social Media Feed durchscrollen, sondern aus dem Fenster gucken und tief durchatmen. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Empathie zu tun, dass man sich überhaupt die Zeit nimmt, tief durchzuatmen und an andere zu denken. Und ich glaube, das geht in unserer so super schnellen Welt gerade unglaublich verloren.
Absolut.
Ihr hättet noch eine Sache, vielleicht könnt ihr auch euch auf eins einigen, Weltfrieden vielleicht.
Wir können ja mal gemeinsam überleben. Ja, Weltfrieden finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht.
Bei den Misswahlen ist das auch immer so eine ganz spezielle Sache. Und am Ende wünschen sich noch alle Weltfrieden, aber das wird sich jetzt so, so blöd dahergesagt an, aber das ist natürlich trotzdem die Basis für alles. Und das tut auch keinem Nachhaltigkeits- und Klimadiskurs gut, dass wir uns darüber wieder viel mehr Gedanken machen müssen. Also vielleicht ist das die Basis.
Ja, ich finde, was dazugehört, damit wir Weltfrieden schaffen, ist halt eben Gerechtigkeit, ne? Also dass man halt in jeder Entscheidung, die man trifft, halt dieses Thema Gerechtigkeit mit einbezieht. Also was hat mein persönliches Verhalten für Auswirkungen und was hat auch das Verhalten oder die Entscheidung, die ich in einem unternehmerischen Kontext treffe, eigentlich für Auswirkungen auf Lieferketten und so weiter. Dass man sich nicht als einzelne Insel betrachtet, sondern dass man alles in einem großen Zusammenhang sieht, um einfach mehr Gerechtigkeit walten zu lassen.
Schön. Das habt ihr jetzt sehr schlau gemacht. Jetzt habt ihr bei den drei Wünschen noch so einen vierten mit reingeholt. Fand ich aber sehr geschickt, lasse ich auf jeden Fall gelten. Lina, du hattest auch noch was auf dem Herzen.
Nee, er wollte das nur gerne supporten. Das ist wunderbar zusammengefasst.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Nun seid ihr beiden ja sehr aufmerksam, was Nachhaltigkeit im Alltag angeht, was soziales Engagement angeht. Wie kommt das denn bei euch so persönlich vor, wenn ihr jetzt mal von der Arbeit weggeht?
Permanent eigentlich. Man hat ja immer so Momente, wo man drauf stößt, ah Mist, hier müsste ich auf jeden Fall noch mal besser Müll trennen. Mhm. Oder hier könnte ich noch mal irgendwie Plastik einsparen, wenn ich das und das nehme. Aber ich glaube, woran man auch schnell scheitert, ist die Überforderung. Und dass man erstmal anfängt und mit einer Kleinigkeit startet. Ich glaube, mir hilft das immer, wenn ich sage, das und das mache ich schon alles, das ist super cool. Das ist natürlich immer noch mehr Luft nach oben und so weiter. Man neigt dazu, ganz schnell in Perfektionismus zu starten. Und ich glaube, das hält viele Leute überhaupt erst davon ab, damit anzufangen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich, ja klar, bewusst, sich dessen erstmal bewusst macht, aber halt sich nicht verbiegen muss. Also dass man vielleicht erstmal anfängt, gewisse Dinge einfach nicht mehr so oft zu machen. So, das ist auch in Ordnung. Dass es ausreichend ist, wenn man sagt, ich esse manchmal Fleisch statt jeden Morgen meine Wurst. So.
Ja, hast du vollkommen recht. Finde ich einen sehr schönen Ansatz.
Ja, finde ich auch gut. Also bei mir auf jeden Fall ganz konkret, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin in den letzten Jahren, dass sich das Situation verbessert hat, dass man einfach an Secondhand-Mode kommt. Das ist ganz einfach ein ganz konkretes Beispiel. Und wenn ich an Mobilität denke, ich habe zwei kleine Kinder und ich weiß, es gibt bestimmt auch Leute, die das Bild irgendwie nervig finden, der Lastenräder auf den Straßen. Aber das ist für mich super konkretes Beispiel im Alltag. Das Auto, das hier auch steht, weil wir auf dem Land wohnen, eigentlich gar nicht zu nutzen. Super. Das Auto haben wir gemeinsam mit einer anderen Familie und das geladen von den Solarpaneln, aber das sind Sachen, da muss man erstmal die Voraussetzungen haben. Das kann nicht jeder, aber ich kann sagen, dass wenn man diese systemischen Grundvoraussetzungen hat und sich bemüht, das umzusetzen, fühlt es sich auch langfristig ziemlich gut an, wenn man merkt, dass man die eigene Mobilität ganz gut auslebt quasi.
Ja, und man das kann auch. Das finde ich übrigens eine total tolle Idee. Sich mit einer befreundeten Familie ist natürlich dann erstmal die Voraussetzung, dass man das Vertrauen und die Freundschaft irgendwo in der Nachbarschaft findet.
Ja, das ist mein
Aber dass man dann sich ein Auto teilt, das ist schon eine coole Idee eigentlich. Das wäre für mich auch ideal. Also kleiner Aufruf an alle hier in Köln-Löwenich, wenn ihr euch Auto mit mir teilen wollt.
Besitzideen so ein bisschen zu hinterfragen. Ich merke das an meinen beiden Kindern, die streiten sich andauernd über irgendwelche Sachen und wem gehört's und so. Und ich frage mich quasi, wie tief das irgendwie auch sitzt. Und finde aber die Idee, da gesellschaftlich was dran zu tun, dass wir Besitz nicht als Haben definieren, sondern als Nutzen, dass das einfach ein richtig wichtiger Ansatzpunkt ist.
Ja.
Ich mache zum Beispiel auch Carsharing. Also ich wohne in einer Stadt, wo das halt auch möglich ist, ne? Und ich habe fußläufig Stationen halt auch in meiner Nähe oder so. Ich erreiche die innerhalb von 10 Minuten zu Fuß. Aber ich glaube, es ist halt auch immer wichtig, dass man so mehrere Mehrwerte miteinander verknüpft. Zum Beispiel nutze ich auch immer das Deutschlandticket. So, das ist günstiger als halt ein Auto zu besitzen. Und wenn ich doch mal eins brauche, dann mache ich halt Carsharing. So, klar, im ländlichen Raum ist es natürlich schwieriger. Aber da, wo es geht, ich meine, hier stehen in der Stadt, in der ich wohne, stehen so viele Autos rum. Krass. Und die bewegen sich nicht den ganzen Tag. Die stehen nur rum. Ich hatte früher auch ein Auto. Wir in diesem Haushalt hatten früher zwei Autos. jetzt stehen da zwei Fahrräder vor der Tür. So.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mein Auto letztes Jahr im Januar auch gezwungenermaßen sozusagen beerdigt. Aber ich bin seitdem auch mit Carsharing unterwegs. Mich nervt es nur manchmal hier in Köln. Ist es ganz schwierig, das über die Stadtgrenzen hinaus zu benutzen, ohne dass man direkt so eine Tagesmiete nehmen muss. Und das ist dann manchmal schon wieder teurer. Also da muss man irgendwie, das System ist hier noch nicht so ganz ausgeklügelt. Geklügelt habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, warum. Ihr wohnt in Hamburg, ne?
Nee, also ich wohne in Hildesheim.
Ah, Hildesheim. Oh, Hildesheim. Großes Vorbild für Köln. Mhm.
Ja, ist Stadtmobil. Stadtmobil Hannover. Okay. Keine Ahnung. Die machen, man kann auch es gibt so ein Modell, dass man das viertelstündlich mieten kann, das Auto und so. Das ist ganz cool.
Genau, und ich wohne zwischen Hamburg und Lübeck. Also ich wohne auch nah an Hamburg dran. Aber ich finde, Mobilität ist auch einfach so ein super gutes Beispiel, dass man sowohl individuell was ändern kann, aber dass es auch ganz doll vom System abhängt, wie viel quasi unangenehme Situation man in Kauf nimmt. Also ich bin auch ein großer Fan vom Bahnfahren, aber kann mir in den letzten Jahren auch kaum mehr verkneifen, auch manchmal über die Bahn zu schimpfen. Also quasi, ja. Und das ist einfach, da steht auch einfach eine große, ja, oder das ist ein großer Wunsch, den ich habe, dass die Politik sich dem anders annimmt.
Wobei wir wieder bei unserem Thema wären, nachhaltiges Wirtschaften. Ja. Und ich komme auch zur allerletzten Frage meines Podcasts. Ich frage am Ende immer nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne und habt ihr schöne Buchtipps für mich, meine Hörer und meine Hörerinnen?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich habe letztens das Buch Radikal Emotional von Maren Urner gelesen. Ich finde, das ist ein ganz tolles Buch, um über ganz viele Themen nochmal anders nachzudenken, beziehungsweise mehr Emotionalität zuzulassen, auch im politischen Kontext und auf eine positive Art und Weise. Und das fand ich ganz, ganz inspirierend.
Ich habe gerade das neue Buch von Maya Göppel am Bett liegen, habe ich halb durch. Ich glaube, das heißt Werte. Ich bin großer Fan von Maya Göpel und finde, da hat sie auch auf jeden Fall wieder einen unheimlichen Nerv getroffen. Also in mir waren so ganz viele Kohärenzgedanken da. Also irgendwie, dass ich die ganze Zeit gelesen habe und das Gefühl hatte, wow, stimmt, ja, so kann man das sehen und vielleicht so kann man es einordnen. Also es hat mir richtig gut getan, auch in dieser schwierigen Situation in der Politik und der Welt, dieses Buch zu lesen.
Sehr schön. Auf jeden Fall hattest du aber eben, Lina, doch auch noch ein Buch erwähnt. Kannst du das auch nochmal mit Titel und Autorin was, glaube ich, nennen, damit wir es ja auch noch in die Liste aufnehmen können?
Na klar, von Hannah Ritchie, Hoffnung für Verzweifelte.
Genau, super. Das finde ich nämlich auch, hörte sich auch sehr spannend an.
Ja, das ist ein bisschen die Idee, dass auch durch unsere Nachrichtenkultur wir quasi immer nur, und das ist ja bei der Maren Urner auch so ein bisschen, immer nur das Negative sehen und in so einen konstanten Stress versetzt werden. Und bei der Hannah Ritchie wird die Perspektive auch aufgemacht, dass es eigentlich, also es hört sich jetzt blöd an, aber eigentlich gar nicht alles so schlimm ist, wie wir denken. Und die hat auch, das Wissenschaftlerin, die hat auch eine gute Datenbasis, um das zu supporten. Genau, das hat mir auch gut getan, das Buch.
Das finde ich ist auch ein wunderbares Schlusswort für unseren gemeinsamen Podcast hier. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Zeit, die ihr hier mit mir für diesen Podcast aufgebracht habt. Ich fand das Interview total super und inspirierend und ich habe wieder ganz viele tolle neue Ideen und Impulse mitgenommen. Ich hoffe, das geht den Hörerinnen und Hörern genauso. Ich denke aber ja. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an euch für euer Engagement und für dieses Interview.
Dankeschön, dass wir hier sein durften und ein bisschen was erzählen durften. Das ist super.
Das war total schön. Vielen Dank dir.
Ja.
Super, hat viel Spaß gemacht. Danke, tschüss.
Danke, ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.